HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Druck und Diplomatie. Ergebnisse eines turbulenten G7-Gipfels.
Drei vollgepackte Tage liegen hinter den Menschen in Biarritz. Drei Tage, in denen ihre Stadt an der französischen Atlantikküste mehr einer Hochsicherheitsfestung ähnelte als einer Stadt. Es war Gipfelzeit in Frankreich. Die sieben wichtigsten Industrienationen hatten ihr Spitzenpersonal geschickt. Und es war ein Gipfel, der wenigstens für Aufsehen sorgte. Was vor allem an der Agenda des Gastgebers, an Frankreichs Präsident Macron, lag. Der hiefte zum Beispiel ein Thema auf die Tagesordnung, nämlich die Brände im brasilianischen Amazonas-Regenwald. Und da war dann noch die Einladung des iranischen Außenministers, etwas, von dem US-Präsident Trump erstmal nur mäßig begeistert war. Heute nun zum Gipfelabschluss traten Macron und Trump noch einmal gemeinsam vor die Presse. Ein amerikanisch-iranisches Treffen könnte schon bald stattfinden, so Trump. Aber auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel traf sich heute noch einmal zu Gesprächen mit Donald Trump. Stefan Überbach berichtet aus Biarritz.
Ist das vielleicht die Nachricht des Tages? Donald Trump will womöglich schon bald nach Deutschland kommen.
I have German in my blood. I'll be there.
Ich habe Deutsches in meinem Blut. Ich werde da sein, sagt der US-Präsident, dessen Vorfahren aus Kaltstadt in Rheinland-Pfalz stammen. Bisher hat Trump um Berlin immer einen großen Bogen gemacht und Deutschland lieber per Twitter kritisiert, weil die Bundesregierung zu wenig für die Rüstung ausgibt und weil in New York oder Washington zu viele deutsche Autos unterwegs sind. Verglichen damit klingt der US-Präsident heute regelrecht versöhnlich.
She's a brilliant woman and she understands exactly where everything is. She knows before most people.
Sie ist eine brillante Frau. Sie versteht alles und weiß vieles vor den meisten anderen, sagt Donald Trump und meint damit Angela Merkel, die gerade neben ihm sitzt. Eine improvisierte Pressekonferenz, fast eine Viertelstunde lang, und zwar vor dem Gespräch mit der Bundeskanzlerin. Das gibt es auch nicht oft. Dabei hatten die beiden eigentlich viel zu besprechen. Zum Beispiel den Handelsstreit zwischen den USA und der EU, weil Trump immer noch mit Strafzöllen auf europäische Autos droht. Immerhin, in der Iran-Politik gibt es einen Hoffnungsschimmer, denn es soll wieder mit Teheran geredet werden, obwohl die Erfolgsaussichten ungewiss sind, wie Angela Merkel nach ihrem Treffen mit dem US-Präsidenten einräumt.
Was dabei herauskommt, welche Möglichkeiten sich da eröffnen, das kann man heute nicht sagen. Aber der feste Wille zu sprechen ist schon mal ein großer Fortschritt.
Und ein Erfolg für Emmanuel Macron. Schließlich hatte Frankreichs Staatspräsident den überraschenden Blitzbesuch des iranischen Außenministers in Biarritz eingefädelt und damit neue Bewegung in den festgefahrenen Atomstreit mit Teheran gebracht. In den nächsten Wochen soll es sogar ein Treffen zwischen US-Präsident Trump und Irans Staatschef Rouhani geben. Und das ist dann wirklich die Nachricht des Tages. Aber auch sonst ist der Gastgeber mit seinem Gipfel rundum zufrieden. Denn die G7 stellen unter anderem für den Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in der Amazonasregion 20 Millionen Euro Soforthilfe bereit und wollen die betroffenen Länder auch bei der Wiederaufforstung unterstützen. Emmanuel Macron.
En effet.
Wir waren vor diesem Gipfel doch sehr nervös, ob es hier nicht vielleicht zu irgendwelchen Spannungen kommt. Aber ich kann jetzt berichten, dass wir ein Signal der Geschlossenheit aussenden, in einem positiven Geist zu vielen inhaltlichen Fragen. Von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen dagegen kommt viel Kritik. Zum Beispiel an der deutsch-französischen Sicherheitsinitiative für die Länder der westafrikanischen Sahelzone. Der Region muss nicht nur beim Kampf gegen den Terror geholfen werden, sondern auch bei der Überwindung der sozialen Ungleichheit, sagt Jörg Kalinski von Oxfam. Die Treffen der G7-Staaten hält er aber insgesamt trotzdem für sinnvoll.
In Zeiten der immer globalisierteren Welt, wo die Probleme nicht im Alleingang von einzelnen Staaten gelöst werden können, ist, glaube ich, das Format der G7 unterm Strich wertvoll und nützlich.
Aus Sicht der Entwicklungshelfer sind zuletzt bei G7-Gipfeln wichtige Fortschritte gemacht worden. Etwa ein Schuldenerlass für die ärmsten Länder oder der Gesundheitsfonds für den Kampf gegen AIDS, Tuberkulose und Malaria.
Ja, Biarritz ist Geschichte. Als nächstes kommt Florida. Der G7-Gipfel von Frankreich ist zu Ende und der nächste findet in den Vereinigten Staaten statt. US-Präsident Trump hat heute gesagt, warum nicht bei ihm zu Hause oder besser in einem seiner zahlreichen Anwesen, das National Doral in Miami. So der Präsident zum Abschluss des Gipfels sei gut. Man habe nichts gefunden, was sich, Zitat, annähernd damit messen lassen kann. Aber noch ist es nicht so weit und weniger das Setting als die Ergebnisse sind es ja, an denen Gipfel gemessen werden. Wie also war der jetzige, zu dem Frankreichs Präsident Macron eingeladen hatte?
HR Info. Kommentar.
von Marcel Wagner.
Die Zeiten, in denen ein Club reicher Länder die Geschicke der Welt lenkt, sind vorbei. Sage nicht ich, sondern das hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gesagt, schon vor fast einem Jahr vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Die Frage ist also durchaus berechtigt, ob es dieses G7-Format, das in Wahrheit ja nichts anderes ist als das Treffen eines Clubs reicher Länder, überhaupt noch braucht. Emmanuel Macron hatte sich selbst die Latte also ziemlich hochgehängt, denn er, der Gastgeber, wollte in Biarritz beweisen, dass die G7 immer noch Sinn machen. Er ist dabei ohne Zweifel ziemlich geschickt vorgegangen. Ganz nach oben auf die Tagesordnung hat er den Kampf gegen Ungleichheiten in der Welt gesetzt. Das kann man scheinheilig finden, wirklich kritisieren lässt sich das aber kaum. Dann hat er das Format bewusst aufgebrochen, hat gerade zu Fragen der Gerechtigkeit Vertreter etwa afrikanischer Länder mit an den Verhandlungstisch gebeten. Die Partnerschaft auf Augenhöhe, die er zwischen den reichen Demokratien und den ärmsten Staaten der Welt gefordert hat, in Biarritz hat er so ein starkes Signal dafür gesendet. Und die heftigen Streitigkeiten unter den G7 selbst? Auch die hatte Macron geschickt eingefangen, indem er die sonst übliche Abschlusserklärung aller sieben einfach von vornherein hat fallen lassen. Wirklich scheitern konnte der Gipfel also gar nicht, das hat eine Menge Druck aus dem Kessel genommen. Nach 2,5 dichten und intensiven Gipfeltagen lässt sich also feststellen, die Wette, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit seinem Gipfelkonzept eingegangen ist, hat er ziemlich deutlich gewonnen. Und das lag auch und vor allem an Emmanuel Macron selbst. Schon vor dem eigentlichen Eröffnungsessen hatte der Gastgeber einen wahren Marathon an Gesprächen hingelegt. Sogar die größte Gefahr für das Gelingen dieses Gipfels, US-Präsident Donald Trump und seine ständig scharf geladene Twitter-Kanone, hatte Macron in einem ausgedehnten gemeinsamen Mittagessen nahezu entschärft. Klar, den Handelskrieg mit China will der US-Präsident beinhart weiterführen, aber wer vor dem Gipfel behauptet hätte, dass es in Biarritz große Fortschritte im Atomstreit mit dem Iran geben würde, wie es die Kanzlerin nun am Ende des Gipfels festgestellt hat, der wäre vermutlich für unzurechnungsfähig erklärt worden. Auch im Ukraine-Konflikt scheint es voranzugehen, EU und USA wollen bald Handelsgespräche führen und so vielleicht Strafzölle auf deutsche Autos vermeiden. Boris Johnson, der zweite Unberechenbare dieses Gipfels, stand trotz Brexits eng an der Seite der Europäer und im Kampf gegen die Ungleichheiten in der Welt, für den Klima- und Artenschutz, gab es immerhin konkrete, wenn auch kleine Ansätze. Selbst die Proteste sind am Ende weitgehend friedlich geblieben. Die Art und Weise, wie Emmanuel Macron diesen Gipfel organisiert, gestaltet und geleitet hat, war eigentlich eine Absage an die G7 und hat am Ende dem Format genau dadurch plötzlich neue Kraft und Legitimität verliehen. Chapeau, Monsieur le Président, Hut ab, Emmanuel Macron.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Druck und Diplomatie. Ergebnisse eines turbulenten G7-Gipfels.
Entspannung im Iran-Konflikt und beim Handelskrieg mit China. Zumindest zeigte sich US-Präsident Trump entspannt beim Überraschungsbesuch des iranischen Außenministers und er sieht durchaus mögliche Lösungen bei Verhandlungen mit China. Ein wichtiges Thema war auch Brasilien. Da ging es um die Brände im Amazonasgebiet, um die grüne Lunge der Welt. Da war vor allem Frankreichs Präsident Macron vorgeprescht und hatte Druck auf die brasilianische Regierung gemacht, ernsthaft den Kampf gegen die Feuer aufzunehmen. Über diesen Gipfel habe ich mit einem Fachmann für internationale Politik gesprochen, mit Thomas Jäger, Professor an der Uni Köln, und wollte von ihm wissen, den Gipfel kann man ja in gewisser Weise schon als spektakulär bezeichnen, gerade was diese angesprochenen Themen betrifft, also Iran, Brasilien, China. Und es hat ja auch schon den Anschein, als habe sich etwas bewegt. Würden Sie diesen Gipfel auch als Erfolg bezeichnen?
Nein, und zwar aus zwei Gründen. Das erste ist, dass die G7 eigentlich nicht mehr wissen, was sie sind. Das ist momentan sowas wie ein Club, der zusammenkommt und der andere mit aufnimmt, bei diesem Themenfeld mit jenen spricht, dann mit diesen spricht, von Ägypten bis den westafrikanischen Staaten sind Staatschefs dort gewesen und am Ende kommt man sogar mit einem Überraschungsgast daher, dem iranischen Außenminister. Das ist eine Veranstaltung, sozusagen großkalibriges Politshow, die Macron hier abzieht. Aber in der Sache sind sich die sieben uneins. Und das Zweite ist, alles hängt davon ab, wie Donald Trump gelaunt ist. Hat er schlechte Laune, platzt so ein Gipfel, hat er gute Laune, freuen sich alle. Das kann nicht ernsthaft als Erfolg bewertet werden.
Schauen wir doch einfach mal auf die Strategie von Macron. Der ist ja relativ frech und ruppig seinen brasilianischen Kollegen angegangen und hat aber doch etwas bewegt, oder?
Na, was jetzt rauskommt, ist, dass Geld bereitgestellt wurde, um dort Hilfe zu leisten, um Aufforstungsmaßnahmen zu machen. Also wenn man einen Gipfel dafür braucht, um 20 Millionen zu sammeln, dann kann das nicht ernst gemeint sein. Sondern hier hätte es ganz andere Überlegungen geben müssen. Und der brasilianische Präsident hat ja zumindest in einem Punkt recht, indem er sagt, wie kommt es denn dazu, dass so ein Club auf einmal Brasilien auf seine Tagesordnung setzt. Was ist das für ein Verhalten? Wenn man mit brasilianischen Regierungen sprechen will, dann soll man das eben machen. Das wäre ein viel klügerer Weg gewesen. Und in der Sache sind sie sich in dem Fall alle einig, weil es keinen was kostet.
Ein Argument von Brasilien ist ja so ein bisschen auch, ihr Reichen wollt immer noch nach Kolonialistenmanier bei uns mitmischen. Ist das völlig von der Hand zu weisen? Wie schätzen Sie das ein? Oder wie hätte man mit Brasilien umgehen müssen, um da tatsächlich etwas zu erreichen, was die Brandbekämpfung betrifft?
Na, jetzt sagen ja alle, das ist ein globales, kollektives Gut, was hier produziert wird, nämlich Sauerstoff. Und Brasilien hat das eben zu liefern. Andere haben andere Güter, die sie exportieren und dafür nehmen sie gewöhnlich Geld. Also insofern ist das gar nicht so unverständlich, dass die brasilianische Regierung sagt, wenn wir hier eine Leistung für die Welt erbringen sollen, dann wollen wir das von der Welt auch vergütet bekommen.
Wie hätte das Zusammenspiel besser funktionieren können, gerade in Sachen Brasilien oder auch was den Iran betrifft?
Na, in die Iran-Politik scheint ja ein bisschen Bewegung gekommen zu sein. Jedenfalls werden diese Hoffnungen geäußert. Ich habe da meine Zweifel, weil das Grundproblem in der Iran-Politik ist ja die amerikanische Regierung. Die ist uneins. Der amerikanische Präsident will keinen Regime-Change in Teheran, aber seine Berater wollen das. Und es kann sich inzwischen niemand mehr auf das Wort des Präsidenten verlassen, weshalb die iranische Regierung so fürchterlich vorsichtig ist in dieser Frage. Also hier sehe ich nicht, wie man aus dieser Gemengelage herauskommt. Aber man muss ja eins weiterdenken. Wenn nächstes Jahr in Miami wahrscheinlich die G7 stattfinden, was ist, wenn Donald Trump dann seinen neuen Freund Kim Jong-un einlädt oder den russischen Präsidenten einlädt? Wird das jetzt sozusagen zum Normalfall Überraschungsgäste in so einem Forum zu bringen? Da hat der Unernst Einzug gehalten. Das hat also mehr mit dem, was die samstagabendlichen Shows bieten, als was ernste Politik eigentlich bieten müsste.
Nehmen wir mal diese Strategie von Donald Trump. Sie haben gesagt, es kommt darauf an, ob er gut oder schlecht gelaunt ist. Eine Sache war ja, dass er möglichst viele Einzelgespräche führen möchte. Also nicht die große Gipfeldiplomatie, sondern er hat viele bilaterale Treffen veranlasst. Wie beeinflusst das die Politik überhaupt, diese globale? Hat das einen großen Einfluss in der Gesprächsführung?
Ja, und hieran sieht man eben, dass die G7 nicht als Gruppe auftreten. Trump benutzt die G7 nicht als Organisation, als Instrument, wo man sich unter Demokratien auf eine bestimmte Politik einigt und dann sagt, gut, das ist die Maßgabe fürs nächste Jahr. Daran orientieren wir uns, das setzen wir um, sondern er benutzt die G7 sozusagen als ein Tagungsforum, wo er sich mit dem einen, dem anderen oder auch irgendwelchen Staatschefs trifft, die überhaupt nicht zu den G7 gehören. Ihn interessiert die Abstimmung nicht. Und das ist natürlich das eigentliche Problem der G7, weil die Vereinigten Staaten hier der wichtigste Staat sind und es überhaupt nichts hilft, wenn sich die anderen 6 einig sind. Ohne die Vereinigten Staaten bekommt man die jeweils formulierten Interessen international nicht umgesetzt.
Da haben Sie die Antwort auf meine Frage schon vorweggenommen, weil ich mich gefragt habe, Donald Trump ist einer. Die anderen könnten ihm ja unter Umständen, wenn sie sich versammeln, etwas entgegensetzen.
Sie können ihm in der Runde was entgegensetzen, Argumente, aber da ist der Präsident nicht zugänglich. Sie können ihm aber in der Sache nichts entgegensetzen, weil die übrigen 6 eben nicht in der Lage sind, gegen die USA ein Handelsregime international aufrechtzuerhalten, in dem Strafzölle nicht gegeben werden, weil die 6 nicht in der Lage sind, internationale Krisen zu lösen, wenn sich die Vereinigten Staaten heraushalten. Das Problem dieser G6, wenn wir jetzt Kanada mal beiseite nehmen, ist, dass sich die europäischen Staaten eben in den letzten 2 Jahrzehnten nicht ertüchtigt haben, international einflussreich zu sein, sondern sie sind das im Schlepptau der USA. Aber die USA haben momentan einen Präsidenten, der sagt, ich schleppe niemand mehr.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.